Die Folge 70, dritter Teil. Erfolg mit Anstand.
Gute Führung braucht Gespür. Der wöchentliche Podcast für Führungskräfte und Unternehmer. In dieser Sendung geht es um Anregung, Gedanken und Impulse, mit denen Sie Ihre Führungsaufgaben leicht, schnell, effizient und harmonisch erledigen. Ihr Gastgeber ist, wie immer, Thomas Reining.
Liebe Unternehmer, liebe Führungskräfte, dies ist der dritte und letzte Teil meines Gesprächs mit Gunnar Geier, dem Geschäftsführer der Stiftung Club of Hamburg. In dieser dreiteiligen Interviewserie sprechen wir über das Fundament unternehmerischen Erfolgs, nämlich Fairness und Anstand, so wie es der ehrbare Kaufmann verkörpert. Heute geht es unter anderem darum, betrügerische Aktivitäten auch als Betrug zu erkennen. Wenn Sie Teil 1 und Teil 2 verpasst haben, dann holen Sie sich diese bitte unbedingt. Oder wenn Sie dieses Interview als Ganzes nachhören möchten, dann besuchen Sie doch iTunes und abonnieren dort den kostenlosen Podcast Gute Führung braucht Gespür. Und nun aber direkt rein in den dritten Teil.
Sie können Kurzarbeit anordnen oder Personal entlassen, müssen es so vielleicht sogar, um den Bestand des Unternehmens nicht zu gefährden, weil Ihnen ja 25% der Umsätze weggebrochen sind. Oder Sie können in irgendwelchen Tricks, die vielleicht gar nicht illegal sind, versuchen, einen Teil des Umsatzes zu retten, indem sie über Drittländer weiterhin Geschäfte mit Russland betreiben oder Mittelsmänner, wie auch immer. Vor dieser Entscheidung stehen Sie. Wie definieren Sie jetzt anständig? Sind Sie anständig im Sinne der Weltgemeinschaft nach dem Motto, ja klar, wenn es Sanktionen gibt gegen dieses böse Russland, muss ich als Unternehmer natürlich mich daran halten? Oder sind Sie anständig gegenüber Ihrer Belegschaft und sagen, ich möchte meine Fachkräfte, die ich mühsam ausgebildet und ausgewählt habe und zu denen ich ein gutes Verhältnis habe, meine Belegschaft, möchte ich nicht so einer Sanktionsentscheidung opfern. Und das ist so ein tägliches Dilemma, was Führungskräfte haben. Und wir geben die Werkzeuge dazu, um in diesem Dilemma zumindest zu einer Entscheidung zu kommen, die Führungskraft vor sich und vor anderen intern wie auch extern, Stichwort Stakeholder, vertreten kann. Die Führungskraft muss täglich Auskunft geben können, auch wenn sie abends am Abendbrotstisch bei ihrer Familie sitzt, was sie getan hat, und auf welcher Wertegrundlage sie das entschieden hat und dass sie sich auch mit dieser Entscheidung wohlfühlt.
Das finde ich einen ganz interessanten Ansatz, weil in solchen Konflikten steckt ja eigentlich jeder Unternehmer irgendwann irgendwie und auch jede Führungskraft irgendwann irgendwie.
Und es kommt auf die Rahmenbedingungen drauf an. Wenn jetzt jemand zu seinem Vorgesetzten geht und sagt, wir müssen unser Personal erhalten. Und der Vorgesetzte sagt, aber die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen geben es nicht her. Wir achten nicht auf Menschen, wir achten nicht auf Personal, wir achten jetzt nur auf den Profit, weil wir auch, ich sag mal, vermeintliche böse Fonds als Anteilseigner haben. Dann muss es trotzdem eine Situation sich ergeben können, eine Atmosphäre ergeben können, dass man das ausdiskutieren kann. Dass also auch der Vorgesetzte schon sagt, bei uns zählen nicht nur Zahlen, sondern bei uns zählen auch Werte und Menschen. Und da komme ich wieder auf das Beispiel von Volkswagen, und ich will kein Volkswagen-Bashing betreiben. Aber bei Volkswagen war, nach dem, was wir wissen, die Unternehmenskultur so weit, dass man betrügerische Aktivitäten nicht als Betrug erkannt hat. Und wir wollen genau das Gegenteil, dass ich als Führungskraft, wenn ich sehe, dass etwas schief läuft, auch gehört werde, dass mir nicht gesagt wird, ist doch egal, wir haben nur Profitziele, mach das jetzt mal bitte. Sondern dass man auch die Rahmenbedingungen hat, bis hin zu höheren Ebenen, bis zum Aufsichtsrat, dass auch der Aufsichtsrat mit gutem Beispiel vorangeht und sagt, ja, wenn eine Entscheidung von mehreren Seiten sich angeschaut werden muss und insbesondere auch von der Anstandsseite, dann müssen wir das tun und wir geben euch Gelegenheit dazu, auch nach diesen Kriterien zu entscheiden.
Das ist ja auch so ein Kontrapunkt zur heutigen Globalisierung und es ist versprochen worden, es wird alles besser, aber es gibt halt ganz viele, die sich auf dem Weg überhaupt nicht abgeholt fühlen und die immer gefühlt denken, es geht ihnen immer schlechter.
Natürlich spielen Gefühle eine große Rolle. Man darf das nicht außer Acht lassen. Da sehe ich eher die Politik in der Verantwortung, die leider da, wo wir denken, dass es mehrheitsfähige Politik ist, die Gefühle außer Acht lässt. Und am linken und rechten Spektrum diejenigen sich genau dieser Gefühle bedienen und entsprechend erfolgreich sind. Das ist ein zu weiter Ausflug in die Politik. Das ist nicht mein Metier. Aber Sie sagten, dass viele dachten, dass durch die Globalisierung alles besser wird. Es ist besser geworden. Natürlich kann man auch immer noch optimieren. Wir sollten aber die Globalisierungserfolge jetzt nicht schlecht reden. Aber wir sind genau in einer neuen Phase, das haben Sie richtig erkannt, Herr Reining, dass wir sagen, wir haben uns jetzt 30, 35 Jahre mit Globalisierung, Internationalisierung, Effizienz, Digitalisierung und so weiter und so fort beschäftigt. Wir haben viele Wohlstand geschaffen. Wir haben relativ und im Durchschnitt die Welt nach vorne gebracht. Aber vielleicht ist es im 21. Jahrhundert mal die Frage, dass Business Excellence, dass exzellente Führung sich jetzt wieder mehr anderen Themen wie Ehrbarkeit widmen muss. Genauso wie es in den 70er Jahren war, wo der Club of Rome gesagt hat, wir haben jetzt nach dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg wieder eine einigermaßen substanzielle Weltwirtschaft aufgebaut, allerdings zu Lasten der Umwelt. Also müssen wir umdenken. Und dann ist das ganze Nachhaltigkeitsparadigma entstanden. Und vielleicht sind wir jetzt oder in den nächsten 5 Jahren, was wir uns auch wünschen würden, an der Schwelle, wo man sagt, so, wir haben jetzt Umwelt, haben wir einigermaßen im Griff. Ich weiß, nicht überall auf der Welt, aber es geht nicht alles gleichzeitig. Wir haben Risiken und aber auch Chancen der Globalisierung im Griff. Und jetzt denken wir mal über das Thema Anstand nach.
Ich finde es eine ganz tolle Sache, in die Richtung mal zu denken und in die Richtung voranzugehen. Verraten Sie uns doch jetzt noch, wie kann man bei Ihnen im Club of Hamburg Mitglied werden? Wie kann man da mitmachen? Wie kann man damit tun?
Sie können sich erstmal immer an uns wenden, wenn Sie eine Idee haben, wie Sie sich engagieren können. In der Satzung der Stiftung steht, dass diese Stiftung einen Förderkreis unterhält. Das machen wir auch. Und in dem Förderkreis kann man ideell, das heißt mit Engagement tätig werden oder auch finanziell. Wir haben Mitgliedschaften, die reichen von persönlicher Mitgliedschaft mit einem freiwilligen Jahresbeitrag von 100 Euro bis zu Unternehmensmitgliedschaften, die sich beziffern nach der Anzahl des Personals. Die reichen von 1.000 bis 5.000 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr. Und damit werden Sie in unsere Aktivitäten eingebunden. Sie können an unseren Veranstaltungen teilnehmen. Wir planen in diesem Jahr auch spezielle Arbeitsgruppen zu einzelnen Themen. Wir hatten das am Anfang der Stiftung 2014 auch einmal. Da haben wir Ideenwerkstätten gemacht. Aus diesen Ideenwerkstätten sind die Punkte entstanden, die jetzt in dem Anforderungskatalog für das Gütesiegel und für den DEX aufgegangen sind. Und nach dieser internen Bearbeitungszeit der Ideen ist es wieder Zeit, mit den Mitgliedern und neuen Mitgliedern zusammenzuarbeiten und eben insbesondere den Führungskräften. Wenn wir Führungskräfte finden, die ihr Unternehmen überzeugen können, bei uns als Firmenmitglied beizutreten in den Förderkreis, glaube ich, können wir für unseren Anforderungskatalog, für unsere Gütesiegel sehr viel aus der Praxis lernen. Und die Führungskräfte können sehr viel lernen, was es bedeutet, auf dem Weg zum ethischen Fortschritt, zu mehr Anstand voranzuschreiten. Und das ist im Übrigen ein dauerhafter Prozess. Wenn unser Anforderungskatalog in einer ersten Fassung im zweiten Quartal diesen Jahres fertig ist, ist ganz wichtig zu wissen, dass es ein Reifegradmodell ist. Sprich, sobald sich in der Welt da draußen der Anstandsbegriff ändert, gesetzliche Regelungen ändern, man also noch ethischer wird, noch mehr Ansprüche an ein verantwortungsvolles Unternehmen hat, wird auch unser Anforderungskatalog schwerer. Das heißt, ein Unternehmen, was erfolgreich im Jahr 2018 zertifiziert ist und vielleicht in den DEX aufgenommen wird, kann durchaus im Jahr 2020 mit demselben Ergebnis nicht mehr gelistet sein, weil die Welt fortgeschritten ist in dem Begriff, was anständiges, ehrbares Unternehmen bedeutet. Also die Ermunterung, insbesondere an Führungskräfte, Mitglied werden, ob persönliches oder über die Firma. Die Informationen gibt es auf unserer Webseite www.clubofhamburg.de, um damit auch zu diesem Bewegungscharakter beizutragen, was wir vorhin diskutiert haben, Herr Reining. Wenn es eine kritische Masse gibt, die sich in den 70er Jahren über ökologisches Verhalten und irgendwann phosphatfreies Waschmittel Gedanken gemacht hat, dann wird das auch angeboten. Wenn wir jetzt eine kritische Masse an Führungskräften und Unternehmen gewinnen, die sich über Erfolg mit Anstand identifizieren, dann wird man früher oder später das auch als den Normalfall sehen. Bis hin, dass es zu öffentlichen Ausschreibungen Eingang findet, etc.
Wollen Sie uns vielleicht auch noch verraten, wer neben Ihnen als Geschäftsführer die Köpfe hinter dem Club of Hamburg sind?
Wir haben unsere Stifter, Frau Professor Kleinfeld, die einen Lehrstuhl für Unternehmensethik an der HTWG in Konstanz hat und gleichzeitig Direktorin am Konstanz Institute of Corporate Governance ist. Frau Professor Kleinfeld ist eine der ersten Personen, die sich in Deutschland schon im Rahmen ihrer Promotion mit der Verbindung von Ethik und Wirtschaft befasst haben, weil in den 80er Jahren war ja noch die These, dass Ethik und Wirtschaft eigentlich getrennte Dinge sind. Als zweiten Stifter haben wir Christian Cordes, der ist in verantwortlicher Position bei Imperial Tobacco in Hamburg beschäftigt. Sein Hintergrund ist im Bereich Kommunikation. Unser Vorstandsvorsitzender ist Frank Breckwold, geschäftsführender Gesellschafter der Rüff-Coiffeur-Kette, also ein klassischer mittelständischer Unternehmer und stellvertretender Vorstand in der Stiftung und eben auch gleichzeitig Stifter ist Professor Thomas Strauper, Professor der Universität Hamburg für internationale Beziehungen. Und Sie sehen, zweimal Professor, zweimal aus dem Unternehmensbereich. Auch bei den Stiftern haben wir die Mischung zwischen Wissenschaft und Praxis, was für uns ganz wichtig ist. Wir wollen nicht einen Anforderungskatalog entwickeln, wo dann ein Unternehmer draufschaut und sagt, ja, das ist eine heile Welt, das funktioniert aber nicht in der Realität. Nein, das muss immer täglich miteinander in Einklang gebracht werden.
Herr Geier, ich wünsche mir, dass wir mit diesem Gespräch heute hier ein paar Steine ins Rollen gebracht haben, Leute ans Nachdenken bekommen. Wo Sie gefunden werden im Netz, haben Sie schon erwähnt.
Wir haben auch eine Gruppe bei Xing, die nennt sich natürlich Wirtschaftlicher Erfolg mit unternehmerischem Anstand. Da kann man Mitglied werden, ist eine öffentliche Gruppe. Natürlich haben wir auch einen Unternehmensauftritt bei Xing. Wir sind auch über Twitter aktiv. Weitere Kanäle werden sicherlich irgendwann folgen, aber der Kernpunkt der Aktivitäten und wo man auch alle weiteren Kanäle finden wird, jetzt und in Zukunft, ist unsere Homepage clubofhamburg.de.
Ich bedanke mich recht herzlich für dieses spannende Gespräch. Es hat mir riesigen Spaß gemacht, mit Ihnen über Anstand im Wirtschaftsleben zu sprechen. Ihnen gehört jetzt das Schlusswort.
Im Jahre, ich glaube 2002, gab es ein Interview in der Welt mit einem bekannten Unternehmer aus Hamburg. Der hat sich damals schon aufgeregt und hat den Satz geprägt in diesem Interview. Wenn sowas Schule macht, ich zitiere jetzt nur sinngemäß, würde sich der ehrbare Kaufmann im Grabe umdrehen. Der ehrbare Kaufmann wird jetzt 500 Jahre alt in diesem Jahr und wir möchten nicht, dass er sich im Grabe umdreht. Es ist insofern auch ein symbolisches Jahr. Das Jahr 2017, um für dieses Motto Erfolg mit Anstand Werbung zu machen. Und wenn wir in diesem Jahr nicht den Durchbruch schaffen, zumindest vielleicht im deutschsprachigen Raum, im europäischen Raum für die Idee, dann sollen wir uns in 20 Jahren nicht wundern, wenn die Globalisierung noch mehr verteufelt wird.
Herr Geier, ich bedanke mich für das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag nach Österreich.
Das wünsche ich Ihnen auch nach Hamburg. Danke, Herr Reining.
Das war der dritte Teil meines Gesprächs mit Gunnar Geier vom Club of Hamburg. Alle Links finden Sie wie immer in den Shownotes zu dieser Sendung unter www.gute-führung-braucht-gespür.de Folge 70. Ich hoffe, Ihnen hat diese dreiteilige Serie gefallen und ich darf Sie auch in Zukunft in meinem Podcast begrüßen. Bis dahin, Ihr Thomas Reining. Zum Schluss darf natürlich auch nicht das Zitat der Woche fehlen. Bemerkenswert, dass es von Daniel Godewert stammt, dem früheren Vorstandsvorsitzenden der Marke Volkswagen. Wenn wir es schaffen, Moral und Ethik in unser wirtschaftliches Handeln mit einzubeziehen, werden wir noch größeren Erfolg haben, zu Deutsch mehr Geld verdienen.
Ihnen gefällt dieser Podcast? Dann bewerten Sie ihn doch mit einer Sternebewertung und Rezension in iTunes. Dies hilft einerseits, diese Sendung weiter zu verbessern und sie darüber hinaus für andere noch sichtbarer zu machen. Besuchen Sie auch den Blog guteführungbrauchtgespür.de und schauen Sie, was es dort noch Spannendes für Sie zu entdecken gibt. Denken Sie immer daran, sharing is caring, und teilen Sie den Link zu dieser Sendung mit anderen Interessierten. Das war die heutige Ausgabe von Gute Führung braucht Gespür. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit für Sie.